Thought Leader, Corporate Influencer, Business Influencer. Wer ist was und wann, warum und wie viele in Corporate Influencer Programmen?
Ich glaube, dass der Algorithmus sehr verführerisch sein kann und dazu führt, dass wir halt einfach mit den Tricks letztendlich unsere Reichweite nach oben ziehen können oder manipulieren können.
Wenn wir die Marketingmechanismen, die wir kennen aus Instagram, aus den anderen Plattformen, jetzt auf LinkedIn überstülpen, sie nutzen, dann muss man auch mit den Side-Effekten, die Marketing hat, auch umgehen und lernen.
Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
Hi, hier ist euer Alex Wunschel mit einem kleinen Hinweis. Es wird nämlich erstmals im Nachgang zu dieser Episode, also nach dem Outro, einen technischen Epilog geben. Also einen kleinen Blick in die Küche der Klangstelle sozusagen, in die Podcast-Postproduktion mit Tipps und Tricks, die mir aufgefallen sind bei der Aufnahme dieser Episode und der Nachbearbeitung. Denn auch dieser Podcast, ja, der kommt nicht ganz ohne Nachbearbeitung aus. Da müssen wir hier ein bisschen schnipseln, da ein bisschen nachwürzen. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, denn der Klaus kam letztens vorbei, hat gesehen, was da alles passiert. Da hat gesagt, Mensch, das musst du eigentlich mal zeigen, beziehungsweise reinhören lassen. Und ich dachte, warum sollen wir das euch nicht anbieten? Vielleicht könnt ihr diese Tipps, Tricks auch für eure Podcasts verwenden. Also im Nachgang zu dieser Episode einfach dann eine kurze akustische Tour durch die Küche, durch die Podcast-Produktion. Kleiner Hinweis zum Beispiel, in dieser Podcast-Episode finden sich 85 Schnitte ab meinem Intro jetzt. Ja, also insofern bin mal gespannt. Ich glaube kaum, dass ihr abgelenkt werdet, denn dafür bin ich einfach zu gut. Scherz beiseite, wir hören uns am Ende, wenn ihr Lust habt. Jetzt erstmal rein in die Definition von Corporate Influencer, Business Influencer, Thought Leader mit Winnie, Klaus und meiner einer. Lieber Klaus, lieber Winnie, ich grüße euch. Eine schöne Nach-Oster-Episode heute mit euch. Hallo.
Ja, hallo Alex. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Hallo Alex. Schön, dass wir jetzt zu dritt mal wieder in dieser Runde sind. Freut mich.
Das stimmt. Ich sehe euch live vor mir mit ja Osterurlaubsgestellten Gesichtern sehe ich. Die ersten Frühlingstage kommen auch. Wir haben einen Monat etwas eine Schleife gezogen hier in dem Podcast, haben aber trotzdem gearbeitet. Ich darf euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir zwei Corporate Influencer Clubs noch haben, die wir aufbereiten werden. Das heißt, ein Reinhören in zwei sehr spannende Themen. Einmal Corporate Voices. Sophie moderierte uns, also uns heißt Holger und mich. Das war am 14.03. und da werden wir uns unsere Sicht auf Corporate Voices und LinkedIn Audio Events, also Corporate Audio, mit euch teilen. Das wird eine spannende 30-minütige Episode. Und dann hatte der Klaus dann letzte Woche noch die Sandra und Frank Panzer im Gepäck zum Thema Corporate Influencer und Video. Das war eine spannende Geschichte, weil da ging es auch darum, dass LinkedIn jetzt scheinbar so ein bisschen Auge auf einen Video-Feed geworfen hat, Klaus. Gell? Was war da die Takeaways?
Ja, das Spannende war ja, nach dem Motto, müssen wir uns jetzt auf LinkedIn umstellen und die TikTokisierung erwarten, weil wir viel mehr Videos sehen werden. Oder wie gehen wir überhaupt damit um als Corporate Influencer? Müssen wir weg von Text und hin zu Video? Das war die große Frage, die wir, glaube ich, ein Stück weit beantwortet haben.
Wir hatten ja über 170 Anmeldungen, 108 Teilnehmende bei so einem Event. Das zeigt schon, dass sowas funktioniert. Also auch viele der Social Audio Events funktionieren. Jetzt haben wir nächste Woche am 11.04. und diese Episode wird definitiv vorher rauskommen. Auch ein spannendes Event. Ihr merkt, wir machen ein bisschen Housekeeping. Wir haben so viel zu erzählen nach diesen 4 Wochen, dass wir erst gleich dann in das Hauptthema einsteigen. Lieber Klaus, Winnie, was erwartet uns nächste Woche? Und wer erwartet uns, Fanny? Ich habe die Gäste gesehen. Das wird ein Knaller.
Ja, und zwar ist die Michaela Wüst von der DATEV da. Die haben gerade einen Podcast auch rausgebracht zum Thema Social Selling. Es gibt ja viele Corporate Influencer Programme, die da auf das Thema Sales gehen und wie man das intelligent macht. Das wollen wir mit Michaela Wüst besprechen. Und Miss Non-Sales Pfosten Britta Behrens erwartet uns am 11.04. um 17.30 Uhr, da freuen wir uns drauf, mit Klaus zusammen auf eine launische 30 Minuten Corporate Influencer Club Audio Folge.
Aber wir werden hoffentlich nicht nur über die schlechten Beispiele sprechen, sondern auch zeigen, wie Social Selling im Gegensatz zu Hard Selling auf LinkedIn richtig gut funktionieren kann.
Und kleines Easter Egg, kleines Osterei habe ich euch akustisch nämlich verpackt. Das heißt, wenn ihr dem Hinweis von Michaela Wüst auf den tollen Social Selling Podcast der Date folgt und da reinhört, wundert euch nicht, wen ihr da im Intro hört. So, aber
ich werde das Audio-Feed auspacken.
So, zum heutigen Thema. Es ist spannend gewesen in den letzten Wochen und Monaten und es sind sehr viele Begrifflichkeiten im Interwebs herumgeschwirrt, gerade um das Thema Corporate Influencer Programme. Es gab ja Brouhahas, Aufreger um die Definition Thought Leader, Corporate Influencer, Business Influencer, wer ist was und wann eigentlich genau warum und wer, wenn ich ihr zwei, dürft uns mal ein bisschen abholen. Was ist denn ein Corporate Influencer? Wann ist ein Corporate Influencer ein Business Influencer und wann ist er ein Thought Leader? Wer mag denn beginnen? Denn ich glaube, ihr habt beide genug Pfeile im Köcher gerade. Der Klaus.
Also ein Corporate Influencer ist nicht jeder oder jede Mitarbeiterin, sondern das sind diejenigen, die vom Unternehmen unterstützt werden, ausgebildet werden, um auch rechtssicher auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen zu kommunizieren. Also ein Corporate Influencer bietet Einsichten ins Unternehmen. Das können normale Mitarbeiter sein, es können Führungskräfte sein. Das sind diejenigen, die letztendlich für das Unternehmen stellvertretend kommunizieren. Aber es sind keine Unternehmenssprecherinnen, also die kommunizieren nicht im offiziellen Auftrag im Sinne von der Kommunikation, sondern sie kommunizieren im Prinzip mit ihrer eigenen persönlichen Content-Strategie auf LinkedIn vor allem und sind damit erfolgreich, wenn sie das sehr gut machen.
Also über das Unternehmen, aber nicht für das Unternehmen sprechen Sie. Ja, das ist, glaube ich, immer eine ganz wichtige Unterscheidung.
Sie sprechen über das Unternehmen, nicht für das Unternehmen und Sie sprechen vor allen Dingen über Ihre eigene Expertise. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man könnte vielleicht auch sagen, dass es Themenbotschafterinnen sind.
Ja, Klaus sagt immer alles so perfekt, ich kann nichts ergänzen. Ich wollte dieses Thema, Sie werden mit Ihrer Fachexpertise sichtbar und sprechen über Ihre Themen mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Aber das sind die Themen, für die sie stehen. Das sind für uns Corporate Influencer.
Und meistens werden Corporate Influencer Programme deshalb aufgesetzt, um Recruiting und Employer Branding im Unternehmen zu unterstützen. Das heißt, das geht weit über eine Testimonial-Kommunikation, wie man das sonst so kennt, aus HR hinaus. Es geht wirklich darum, die Expertise des Unternehmens sichtbarer zu machen über die Themen, die das Unternehmen auch umtreiben.
Wie kann man Business Influencer abgrenzen zu Corporate Influencer?
Also ein Business Influencer ist auch, muss nicht unbedingt ein Corporate Influencer sein und umgekehrt. Ein Business Influencer ist eigentlich eine Bezeichnung für jemanden, der eine sehr, sehr große Reichweite hat, vielleicht über 100.000. Das kann aber auch ein CEO oder eine CEO sein. Und es geht vor allen Dingen darum, dass Business Influencer ganz andere Ziele verfolgen als Corporate Influencer. Weil wenn ich mit Corporate Influencern über die Zahl der Kontakte spreche, sagen die meisten, dass sie gerade in den nächsten Wochen maximal 5 neue Kontakte hinzufügen würden, während ein Business-Influencer auch mit einem Auge darauf schaut, vielleicht Anzeigengeschäft zu machen. Und der möchte deshalb auch eine riesige Reichweite haben. Also es geht um sehr viel mehr bei Business-Influencern als bei Corporate-Influencern. Und der Begriff ist auch sehr viel näher an dem klassischen Influencer-Begriff dran, den wir vom Influencer-Marketing her kennen.
Ich finde es interessant, dass du sagst, es geht um sehr, sehr viel mehr. Ich würde sagen, es geht um mehr Reichweite. Und quasi dann in dem Fall kommt mit Reichweite auch ein größerer Einfluss und eine Nähe zu dem, was wir aus der Marketing-Hemisphäre kennen, wo wir sagen, kann man die sogar monetarisieren? Das sind die Diskussionen, die im Moment auch auf LinkedIn geführt wird. Es gibt so wie auf Instagram die Möglichkeit, so eine Reichweite zu monetarisieren. Wenn wir über Corporate Influencer sprechen in der Abgrenzung, reden wir nie über Monetarisierung. Das ist der Gehaltszettel, der kommt Mitte des Monats. Darum hat es mich auch so ein bisschen aufgeregt, Alex, dass wir diese Diskussion total vermischt haben. Vielleicht ich als Akademiker habe gesagt, hey, geht ja gar nicht, weil sie führt uns eigentlich vom Kern der Themen zurück. Ja, wir sind überzeugt, dass eine monetäre zusätzliche Incentivierung von Corporate Influencer nichts bringt. Weil die Anreizsysteme, dass man als Organisation andere Anreizsysteme schaffen muss. Aber wenn ich sage, ich habe eine Reichweite jetzt zum Beispiel auch auf LinkedIn, was es natürlich gibt in dem Kontext, und ich will die monetarisieren, zum Beispiel für andere Organisationen, ja, dann komme ich in ein ganz anderes Game und ich glaube, dann sind auch die Motivationsmechanismen andere, oder Klaus?
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ich muss ganz andere Themen spielen, um großartige Reichweiten zu erzielen, während Corporate Influencer eher auf ihre Expertise und damit auf Nischen-Content setzen sollten. Nischen-Content kann aber auch gut sein für 30.000 Views oder so für einen Beitrag. Das heißt, es geht darum, wirklich eine fachliche Kommunikation zu machen, keine Mainstream-Diskussion, um darüber halt auch wirklich für das Unternehmen stellvertretend zu kommunizieren.
Vielleicht noch eine Ergänzung, weil man jetzt das Thema Business Influencer hat, Klaus. Thought Leader. Du sprichst manchmal in deinen Beiträgen über Thought Leader. What the heck is a Thought Leader? Also denken kann ich auch.
Thought Leader ist das, was natürlich vor allen Dingen das C-Level werden möchte, weil wer möchte nicht Vordenker, Vordenkerin sein? Und da geht's aber vor allen Dingen im Unterschied zu Corporate Influencern darum, dass Thought Leader mehr Unterstützung erfahren von ihrer Organisation und letztendlich halt mit ihren Beiträgen hoffentlich auch inspirierend sind, wenn sie etwas veröffentlichen. Wobei das natürlich jeder Corporate Influencer oder auch Business Influencer machen sollte. Ein Thought Leader zeichnet sich aber dadurch aus, dass er häufiger in Podcasts wie unseren eingeladen wird, dass er generell in den Medien viel präsenter ist, weil er etwas zu sagen hat, was die anderen Menschen auch wirklich hören wollen. In der Fachlichkeit auch überzeugend sollte derjenige natürlich sein.
Merkt man das vielleicht daran, dass, oder spürt man das vielleicht daran, dass Thought Leader dann doch sehr viel mehr kreative oder mehr Inspirationen liefern, die generischer sind, also die quasi wirklich für ihre Expertise stehen, die auch durchaus mit Meinung vermischt werden?
Ich muss als Thought Leader viel mehr machen, viel mehr Zeit bekommen von meiner Organisation, damit ich das auch ausfüllen kann. Deshalb ist jemand wie ein Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank für mich schon jemand, der auch als Thought Leader durchgeht, weil er regelmäßig sehr viel als Content Creator kommuniziert. Das alleine schon ist ein Unterschied zu vielen Corporate Influencern, die vielleicht nur ein oder zwei Beiträge im Monat veröffentlichen. Das heißt, ich bekomme mehr Zeit von der Organisation und viel mehr Unterstützung, um das richtig gut auf verschiedensten Ebenen zu machen.
Also allein das ist ein Kriterium, zu sehen, wie stark die Organisation jemanden unterstützt. Und das hebt einen dann sozusagen vom Corporate Influencer Status in Business Influencer Status und dann vielleicht sogar zum Thought Leader. Ist das, klingt so ein bisschen wie den Karriereleiter, das ist aber unfair, gell? Weil
Ich würd Business Influencer nicht als Karriereleiter bezeichnen, weil für mich ist Corporate Influencer jemand, der in der Organisation eine normale Rolle hat, in verschiedensten Bereichen des Unternehmens arbeiten kann, während jemand, der Thought Leadership anstrebt, einfach da vom Unternehmen auch unterstützt werden kann, nicht muss. Es gibt natürlich auch Vordenkerinnen, die das selbst schaffen, weil sie regelmäßig sehr viel Engagement reinbringen, aber in der Regel ist das so, dass ich dafür viel Zeit brauche und während der Arbeitszeit kann das nicht jeder schaffen.
Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da keine demotivierende Klassifizierung definieren und reinbringen, so nach dem Motto, wie du bist nur Corporate Influencer. Also Motivation ist ja der Treibstoff von Mitarbeitenden, die das vielleicht teilweise auch sogar noch neben ihrem Job machen. Weil es klingt mir gerade so ein bisschen raus, weil ich tue mich so schwer mit Thought Leader. Also für mich ist jeder Corporate Influencer oder jemand, der das macht, eigentlich ein Leader in seinem Bereich.
Wir müssen aufpassen, dass der Begriff nicht verwässert genutzt wird. Also für mich sind Thought Leader diejenigen, die einfach sehr viel Sichtbarkeit aufgrund ihrer Expertise haben. Das können sie, wie gesagt, selbstständig auch schaffen. Aber dann müssten sie halt auch außerhalb der normalen Arbeitszeit dafür Zeit aufwenden, was nicht einfach für die meisten Menschen ist. Oder ich bekomme von meiner Organisation die Möglichkeit, die Gelegenheit und auch das Know-how oder Unterstützung beim Know-how, um das entsprechend zu machen. Das heißt, es ist kein Selbstläufer, Thought Leader zu werden. Und die meisten Corporate Influencer wollen gar nicht Thought Leader werden, weil das ist auch gar nicht unbedingt immer für die Menschen erstrebenswert.
Winnie, jetzt müssen wir doch mal wirklich bei dir nachmassieren und nachfragen, denn du hast ja eins der größten Corporate Influencer Programme mitbetreut, mit aufgebaut. Welche Rollen hattet ihr, wenn du mal zurückblickst auf diese Architektur? Was findest du denn da wieder?
Also was mir jetzt gleich einfällt, ist erstens, als wir damit angefangen haben bei der Telekom, gab es die Begrifflichkeiten noch nicht. Also konnte man nicht drüber sprechen. Aber was schon passiert ist, ist eine Ausdifferenzierung der Community nach Themen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Da gab es Telekom-Botschafter, die waren dann plötzlich Mobility-Experten, weil das Thema nachhaltige Mobilität eines der großen Themen der Telekom-Mobility-Solutions geworden ist. Und dann gab es eine Subgruppe, die sich thematisch ausdifferenziert hat. Das heißt, wir sind weiterhin auf den thematischen Stärke gewesen und auch der Expertise. Nur eine Gruppe hat gesagt, ich will nicht mehr die Telekom als Ganzes und die ganzen Themen sehen, sondern ich will mich auf das Thema nachhaltige Mobilität fokussieren. So, das ist eine Ausdifferenzierung, die genau in das Thema Corporate Influencer, wie wir es verstehen, Themenexperten, die für Themen stehen, einzahlt. Von daher, das ist für mich so ein Beispiel, wo man sagt, okay, da ist es in die Richtung gegangen. Ich finde, weißt du, ich finde es schwieriger, wir haben ja auch eine Diskussion darüber, soll es jetzt Fulltime Corporate Influencer geben, also die keine fachliche Aufgabe mehr in der Organisation haben, außer nach außen zu wirken. Und diese Entkoppelung von dem eigentlichen Geschäft sehe ich als Gefahr, weil man dann als Influencer, der Fulltime eingestellt ist, nur noch eine Plattform für andere Themen in der Organisation ist und gar nicht mehr den Connect zum Thema hat. Das mag jetzt ein bisschen elitär klingen, aber die Gefahr, dass man dann nicht abhebt, aber entkoppelt ist vom Thema, sondern nur noch Plattform ist, weil man Reichweite hat, damit wie in der klassischen Medialogik genutzt wird, um Themen einer Organisation zu pushen, das ist nicht die Logik, die wir gehen wollen, wenn wir über Corporate Influencer sprechen. Darum sehe ich es sehr konservativ, auch dieses Thema Fulltime Corporate Influencer voll angestellt zu sein, weil dann geht es darum, eigene Medienformate zu entwickeln, dann geht es darum, eine eigene Show aufzubauen und so weiter und so fort. Und dann bist du in der klassischen, ich nenne es jetzt Corporate Communications Logik, wo du halt quasi alle Themen der Organisation irgendwie spielen musst. Ja, aber das hängt nicht mehr damit zusammen, dass du gerade Bock hast auf das Thema Finanzbuchhaltung und Abschlüsse und ich will mich jetzt mit denjenigen austauschen in Deutschland, die Abschlüsse haben, die Abschlüsse machen und in der Finanzcommunity mitmischen. Ja, das hat damit wenig zu tun.
Wie groß ist denn dann die Gefahr, aus der Corporate Influencer Community ausgeschlossen zu werden, wenn man auf einmal voll angestellte Corporate Influencerin ist?
Du bist halt sehr schnell ein bisschen außerhalb der Community in der Wahrnehmung, weil du einfach eine größere Wahrnehmung bekommst. Man sieht es auch ganz gut bei dem Jürgen Schmidt, den ich vorhin schon genannt habe, von der Deutschen Bank, oder bei der Friederike Fritsche von Otto, die auch mehr Zeit bekommen und beide deshalb halt auch natürlich ganz anders wahrgenommen werden. Also Friederike Fritsche nennt sich sogar selbst Tech Ambassador und hat diese Rolle auch bekommen innerhalb der Kommunikation, innerhalb von Otto, und spielt einfach eine Rolle, um auch Frauen in den Technologiebereich, in den E-Commerce-Bereich reinzuholen. Das ist eine ganz klare auch Rolle, die sie da angenommen hat. Genauso hat der Jürgen natürlich einen Beitrag dazu geleistet, dass die Deutsche Bank sichtbarer ist bei dem Thema Banking und Payment insgesamt.
Ja, lass uns den Elefanten im Raum ansprechen. Lara Sophie war bei uns letztes Jahr im Podcast und hat wirklich ausführlich berichtet, wie intensiv sie das Thema wirklich spielt. Sie ist war ja dann auch als erste festangestellte Corporate Influencerin auch in den Medien sichtbar. Deswegen war meine Frage, und ich glaube, jeder hat schon längst mitbekommen, weil wir auch oft gefragt wurden, ja, was haltet ihr eigentlich von diesem ganzen Brouhaha um Lara Sophie? Wir wollten es jetzt gar nicht an der Person festmachen, sondern genau mit dieser Folge mal diskutieren, weil sie hat dann wirklich die Frage aufgeworfen, ja, wann ist eine Corporate Influencerin eine Corporate Influencerin, wann ist sie Business Influencer, wann ist sie Thought Leader? Und ich glaube, die ersten Ansätze zeigen ja schon, auch Winnie, wie du gesagt hast, das ist eine Möglichkeit, das zu tun, aber es muss dann etwas anders definiert werden, auch vom Selbstverständnis her, weil dann bist du Plattform. So habe ich dich richtig verstanden, oder?
Ja. Also ich finde, du hast da in der Vorbereitung haben ein gutes Zitat rausgezogen. Blame the game, don't blame the gamer, hat Philipp Glöckner in einem der Podcasts, die da danach kamen, so treffend gesagt. Warum finde ich das richtig gut? Weil wenn wir die Marketingmechanismen, die wir kennen aus Instagram, aus den anderen Plattformen, jetzt auf LinkedIn überstülpen, sie nutzen, da muss man auch mit den Side-Effekten, die Marketing hat, nämlich eine Größe, Streuung, manchmal im Graubereich arbeiten und auch nicht immer quasi direkt am Menschen sein, sondern sich überlegen, wie kann ich Reichweite maximieren, mit den Elementen, die da entstehen, auch umgehen und lernen. Weil da in der Diskussion, und das würde ich gerne jetzt auch nochmal nehmen, weil da ging es um das Thema Engagement-Pots und andere Dinge, würde ich gerne auch nochmal vom Klaus ein bisschen Feedback kriegen, wie er das sieht. Weil ich weiß auch ganz offen, wir haben bei der Telekom auch unsere internen Verteiler damals gehabt und haben halt das Posting geteilt und haben gesagt, oh, wäre cool, wenn. Ja, das ist eine Sache, aber Klaus hat, glaube ich, noch eine bisschen andere Meinung. Klaus, was meinst du dazu?
Gar nicht unbedingt eine andere Meinung. Ich glaube, dass der Algorithmus sehr verführerisch sein kann und dazu führt, dass wir halt einfach mit den Tricks, die der Algorithmus uns erlaubt, auch letztendlich unsere Reichweite nach oben ziehen können oder manipulieren können. Mit Engagement-Pots, die halt sowohl manuell wie auch automatisch aufzusetzen sind, die auch nur ein bisschen Geld kosten, gibt's einfach die Möglichkeit, sehr schnell in der goldenen Stunde, also in der ersten Stunde, nachdem man einen Beitrag veröffentlicht hat, sehr schnell große Reichweiten zu erzielen, die aber nichts damit zu tun haben, was ich geschrieben habe, sondern einfach mit entweder Friendly Business oder mit künstlicher Kommunikation zu tun haben. Also das suggeriert halt, dass Menschen sich für Inhalte interessieren, an die sie gar nicht Interesse haben können, weil sie vielleicht noch nicht mal die Sprache können und einfach nur reagieren. Und ich kann halt sehen, welche Art von Beziehungen dadurch auch entstehen durch Engagement-Pots, wenn ich mir die Kommentare anschaue, die automatisiert stattfinden an vielen Stellen. Das heißt nämlich, dass ich halt auch nur 1 bis 2 Zeile an Kommentaren bekomme, statt wirklich eine Beschäftigung mit den Inhalten, die ich veröffentlicht habe.
Was ist ein Engagement-Bot?
Ein Engagement-Bot ist letztendlich entweder eine Gruppe auf WhatsApp, auf Telegram oder woanders, wo man sich darauf eingelassen hat, dass man auf jeden Beitrag, der von den Teilnehmerinnen der Gruppe veröffentlicht wird, dass ich darauf auch ein Like oder einen Kommentar schreibe. Das ist ein letztendlich manueller Engagement-Pot. Wenn ich einen automatisierten Engagement-Pot wähle, da gibt es verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel Lampot oder Podawa, dann habe ich so nicht nur die Verpflichtung, sondern eine Automatisierung mit einer Google Chrome-Erweiterung, die dazu führt, dass in meinem Namen quasi sehr viele Kommentare geschrieben werden, was dazu führt, dass wir alle, die eben Teilnehmer von so einem Engagement-Pod sind, ganz schnell ganz viele Kommentare automatisiert in den ersten Stunden erhalten und dadurch natürlich die Reichweite auch nach oben treiben.
Also im Kern geht es um das Thema Engagement künstlich nach oben treiben, um den Algorithmus zu stimulieren, dass die Reichweite des Posts außerhalb deiner eigenen Bubble geht. Ja, also ich kannte das von Instagram, wo es darum geht, Follow for Follow, Like for Like. Und ich dachte damals schon, und das schwappt jetzt über auf Business-Netzwerke wie LinkedIn. Und ich finde, im Vorgespräch hat der Klaus gesagt, ist beides schlecht, sowohl automatisiert als auch manuell. Der Punkt ist halt, du hast nicht eine Interaktion, die wertig ist, sondern du hast reine Interaktion, die den Algorithmus stimulieren möchte.
Und man kann es sehr, sehr gut an der Qualität der Kommentare erkennen. Wenn die Kommentare halt nicht wertig sind, sondern wirklich nur sagen Beifall, heischend, Hurra, ein toller Post, dann ist das nichts, was eine Diskussion vorantreibt und was wirklich die Qualität der Beiträge insgesamt auf LinkedIn vorantreibt, weil wir können ja ganz leicht Reaktionen erhalten und das heißt, wir werden auch nicht mehr dazu angehalten, tolle Beiträge zu schreiben, sondern es reicht einfach auf Engagement-Pots zu setzen, um da überhaupt Reaktionen zu erhalten.
Also ich glaube, das ist nochmal eine extra Episode wert, diese Marketingmechanismen einfach mal anzureißen, die natürlich schon auch Lust machen, sie einzusetzen. Das fängt an bei den klassischen Textbildscheren, die der Winnie so mag, zwischen so ich in einer hübschen Pose und dann ein Text dazu, der Lebensweisheiten kolportiert und dann mit einer offenen Frage endet, dann der Winnies beliebter knackiger Hook am Anfang. Bisschen zu, wie soll ich es jetzt mal sagen? Ich frage jetzt einfach mal naiv, ist das legal, solche Engagement-Pots, also Geld auszugeben oder zu investieren in solche Tools, die in deinem Namen interagieren? Ist es überhaupt konform mit den Richtlinien von LinkedIn?
Also es verstößt gegen die AGB von LinkedIn, ganz eindeutig formuliert in den AGBs. Und da heißt es, dass man nicht künstlich die Reaktion nach oben treiben darf oder beziehungsweise künstlich halt Menschen anschreiben darf.
Also es geht, LinkedIn unterscheidet da aus, was ich jetzt bei der letzten AGB-Änderung mitgenommen habe, aus das Thema automatisierter Versand von zum Beispiel und automatisierte Kommentare, die auf der Website verboten sind, weil LinkedIn eben echte Konversationen unterstützen will. Ich bin zufällig gerade ins LinkedIn Editorial Program gekommen vor 2-3 Wochen und da geht es genau um das. Ja, fangt an, echte Konversationen zu führen, euer Wissen zu teilen und dann in die Interaktion zu gehen. Das hat weniger damit zu tun, schreibt einen Marketingbeitrag und bringt die Reichweite in die Höhe. Ja, das ist ein ganz anderes Game. Unterstützt LinkedIn nicht, darum steht es mit den AGB, so meine Annahme.
Also es ist gefährlich, das zu machen. Man kann erwischt werden dabei, beim Mogel. Also
es ist halt nicht ganz einfach, das nachzuweisen. Das hat man auch bei Lara Sophie Boutour nicht nachgewiesen. Hat auch keiner behauptet, dass sie das selbst gemacht hat, weil wir können auch selbst Opfer von solchen Engagement-Pots werden. Man kann auch auf unseren Plattformen natürlich diese Menschen oder Fake-Follower losschicken. Das heißt, jeder von uns kann diese Art von Kommentaren erhalten, weil man das auch relativ gut erzeugen kann.
Genau. Und ich will noch mal eine Lanze brechen für LinkedIn. Also LinkedIn als Plattform geht sehr, sehr gut um mit Fake-Followern, Fake-Profilen. Wir hatten zum Beispiel im Corporate Influencer Club eine Schwemme von 40, 50, 60 also wir haben ja quasi Closed Door, wir haben einen Club, da gibt's eine Türe, wir lassen die Kolleginnen und Kollegen rein und das waren einfach ganz viele Fake-Profile, die da angeschwemmt kamen an die Tür des Corporate Influencer Clubs, also massiv.
Corporate Influencer Club auf LinkedIn, das klingt richtig. Jetzt für die, die noch nicht Mitglied sind, so als hätten wir hier um die Ecke in Neuhausen jetzt einen Underground Club.
Genau.
Und das ist Next Level dann vielleicht, ja.
Ja, und wir sind dankbar, also wir haben uns so bewusst entschieden, dass wir die einzeln reinlassen, auch wenn es jetzt knapp 10.000 sind bald, aber der Punkt ist, das zu sehen, das zu melden und zu sehen, dass LinkedIn innerhalb einer Woche diese Fake-Profile wieder löscht, da weiß ich aus anderen Plattformen, nehmen wir X, nehmen wir Instagram, nehmen wir andere, dass dieses Thema Fake-Follower und dass da viel das Problem potenziert da ist und LinkedIn eine gute Arbeit macht, die Profile wieder zu löschen.
Ihr merkt schon, Winnie ist unser Türsteher. Also wenn ihr in Corporate Influencer Club eintreten wollt, dann müsst ihr euch bewerben bei Dr. Winfried Ebner. Also lass uns mal ganz kurz ein bisschen resümieren. Lara Sophie Boutour wurde ja vorgeworfen, sie hat einen massiven Reichweitengewinn, einen Followergewinn innerhalb von kürzester Zeit. Wir haben sie auch kennengelernt als jemand, der wirklich arbeitet wie eine Verrückte, also wirklich Tag und Nacht fast schon, muss man sagen. Chapeau erstmal, dann hat sie, und das merkt man jetzt ein bisschen an der Definition, Frage, ich will es als Frage formulieren, wo ist sie denn einzuordnen, weil sie als Themenkomplex ja schon sehr bunte Digitalisierungsthemen hat. Ist sie ein Thought Leader, ist sie ein Business Influencer, ist sie vielleicht doch ein Corporate Influencer?
Also sie ist ein Corporate Influencer insofern, als dass sie eine Unterstützung von ihrem Unternehmen bekommt, aber sie versteht sich selbst auch, so wie ich sie selbst verstanden habe, als Business Influencerin und will auch große Reichweiten erzielen und hat entsprechende Themen ja auch gespielt.
Ein Jürgen Schmidt. Gehen wir mal ein paar Namen durch. Ich challenge euch jetzt einfach mal so ein bisschen. Was ist Jürgen Schmidt, Deutsche Bank?
Er würde sich nicht als Business-Influencer sehen, sondern als Content-Creator bezeichnet er sich. Das ist auch ein feinerer Begriff dafür, was er macht und wie viel Zeit er dafür bekommt, weil er das Fulltime macht. Und er ist aber auch gleichzeitig Corporate-Influencer, weil er einfach in dieser Rolle auch im Unternehmen ein Vorbild ist.
Aha, dann ich gehe gerade mal durch unsere Gästeliste. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Heike Hampel von Rehau, was ist sie?
Ganz eindeutig eine Corporate-Influencerin.
Und eine ganz nette, liebe und sehr kompetente. Ich will immer noch mal eine Episode machen mit ihren ChatGPT und Prompt-Hacks, die Database, die sie intern macht. Liebe Heike, liebe Grüße von hier aus. Ein Daniel Montour.
Also aus meiner Sicht Corporate Influencer.
Aus seiner Sicht nicht, weil es kein Corporate Influencer Programm bei der DHL gibt. Insofern genau, ist er halt
Deutsche Post DHL. Ja, genau. Liebe Grüße an Daniel Motor.
Ja, ich finde halt, weißt du, wenn Mitarbeitende sichtbar werden und über ihre Arbeit in der Organisation sprechen, dann sprechen wir von Corporate Influencer. Und ich weiß, dass auch die Leserinnen unseres Buches, die Macht der Corporate Influencer, sagen, oh, ich habe Probleme mit dem Begriff. Ich habe gerade heute Morgen mit meinem amerikanischen Kollegen und ehemaligen Chef gesprochen und habe ihm erstmal den Begriff Corporate Influencer erklären müssen. Na, sind die angestellt oder wer ist das? Ja, das sind Menschen, die kriegen Geld von ihrer Organisation und sprechen über ihre Arbeit in der Organisation. So wie es Klaus am Anfang auch definiert hat. Und wir wissen, das ist ein Kunstbegriff, wir haben ihn gesetzt und damit müssen wir auch leben, dass andere sagen, sie seien Corporate Influencer, wo wir sagen, sehen wir eigentlich nicht so. Klaus.
Ja, viele wollen ja gar nicht Corporate Influencer genannt werden. Die fühlen sich wohler mit dem Begriff Themenbotschafter, stelle ich immer wieder fest. Mhm. Und Markenbotschafter passt auch nicht so richtig, weil sie ja nicht über die Marke, sondern über ihre Inhalte, über ihre Expertise kommunizieren.
Wir haben noch zum Beispiel, weil du sagst, hast du noch einen? Ich habe natürlich noch eine. Wir haben ja viele auch Damen als Gast gehabt. Die Judith Fauser zum Beispiel. Was ist sie? Was denkt ihr?
Sie ist nicht nur Corporate Influencerin, sondern genauso wie die Heike eine Verantwortliche für Corporate Influencer innerhalb von Bechtle.
Und K+S, Michael Wudonik, genau, das Bergbauunternehmen K+S.
Der ist ebenfalls verantwortlich für das sehr erfolgreiche Corporate Influencer Programm von K+S, auch bekannt als Kali und Salz.
Dann bringe ich noch jemand rein. Es ist ja interessant, zum Beispiel eine Diana Gajic von der SAP, die hatten wir auch im Corporate Influencer Podcast, ist jetzt auch Top Voice geworden und spricht auch über ihre Arbeit, aber auch über persönliche Themen, wie zum Beispiel ihren Hintergrund, wie sie quasi sich sozialisiert hat. Und ich finde es total spannend, dass da ist eine Vermengung. Es passiert natürlich, dass die Grenzen nicht so sauber sind. Und ich glaube, wir sollten uns nicht damit so lange damit beschäftigen, quasi Leute in Kästchen zu drücken, wenn sie es da nicht reinschieben lassen wollen.
Absolut.
Hör auf, Alex.
Aber eine habe ich noch, weil ich will es noch ein bisschen Konfusion reinbringen. Ich bringe jetzt die Stefanie Nimmerfall. Die ist nämlich Amtfluencerin.
Amtfluencerin ist ja nur der Begriff, der von der Christiane Germann kommt, der sehr schön auf den Punkt bringt, dass Behördenkommunikation auch attraktiv sein kann.
Also die Begrifflichkeit ist dann nah an dem Corporate-Influencer-Thema. Liebe Stefanie, liebe Grüße in die Nachbarschaft. Ja, damit lassen wir es mit den Stempeln. Aber das Thema ist aber so schön. Das ist, macht schon Spaß, ein bisschen zu sortieren. Und wie gesagt, Ausgangspunkt war diese große Geschichte bei T3N, wo Klaus, du ja auch der Expertise ein Statement abgegeben hast, was du denkst, was passiert ist, neben der Britta Behrens, die ja nächste Woche mit im Corporate-Influencer-Club ist. Und natürlich der Selma Kujas. Das heißt, ihr wart da alle auch so ein bisschen dann im Kreuzfeuer, was nicht so eine schöne Zeit war, gell? Muss man ganz ehrlich sagen, was ich mitbekommen habe.
Also es war halt anstrengend, weil ich bekam halt, nachdem ich auch dazu einen Kommentar auf LinkedIn veröffentlicht habe, hunderte von Fake-Followern, die ich erstmal blockieren durfte und bei LinkedIn gemeldet habe. Und alleine das zu erleben, Selma Kujas hat sogar weit über 1000 bekommen, soweit ich das mitbekommen habe, das zeigte schon, wie schwierig das Ganze auch ist, mit sowas umzugehen. Das heißt, wir müssen wirklich sauber bleiben in unserer Kommunikation und uns überlegen, was ist überhaupt ein Erfolg auf LinkedIn? Es geht nicht um große Reichweiten, sondern es geht um die richtigen, relevanten Reichweiten, die auf unsere jeweiligen Ziele einzahlen.
Also wenn es geht, auch Finger weg von Engagement-Pots, auch wenn es wirklich, es juckt einen natürlich, aber es gibt im Podcasting auch mehrere Fälle, wo zum Beispiel In-Game-Advertising genutzt wurde, um Abonnenten zu gewinnen. Das könnten wir auch rein theoretisch auch mal für 100 Euro dazu buchen, dann hätten wir auf einmal schlagartig 1000 neue Follower auf unserem kleinen Nischenkanal, aber was bringt uns das? Wir wollen die richtigen haben, nämlich euch.
Und es gibt eine schöne Alternative zu Engagement-Pots, Community-Management, Community-Building, was wir auch unter anderem in unserer LinkedIn-Gruppe machen, aber auch mit unserem Podcast machen und natürlich viele andere auch mit ihren Aktivitäten. Community-Building heißt, sich wirklich mit den Kommentaren auseinanderzusetzen und in die Tiefe, in die Diskussion zu gehen.
Und es ist ein bisschen mühsam, das Geschäft, aber es ist wahnsinnig erfolgreich. Also engagiert euch auch gerne mal in LinkedIn Live Audio Events, denn ich merke jedes Mal, da kommt ein ganzer Schwung von, sagen wir, so 10, 12, 15 neuen Anfragen. Wenn man schlaue Sachen sagt und gehört wird, dann bekommt man auch neue Follower.
Und vor allen Dingen echte.
Ja, liebe Herrschaften, dann war's das für heute. Haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was anfügen? Ein Appendix rannageln?
Nein, der Appendix ist das, was du im Intro gesagt hast. Wir freuen uns auf das nächste LinkedIn Audio am 11. April um 17.30 Uhr mit der Michaela Wüst und
Britta Behrens.
Dankeschön.
Und Britta Behrens, genau. Und dann gibt's euch zu sehen, mich nicht, auf der Zukunft Personal in Hamburg. Das können wir noch kurz teasern, gell?
Ab dem 23. April sind sowohl Sophie Rickmann wie ich vor Ort. Holger Kahnt ist ebenfalls dabei, so dass der Corporate Influencer Club sehr, sehr gut dort vertreten ist. 2 Tage mit Programm, mit 8, 9 Referentinnen etwa, die halt wieder Einblicke in ihre Corporate Influencer Programme geben werden an 2 Tagen.
Lieber Klaus, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, lieber Alex. Und es war doch dafür, dass wir nach Ostern zurückgekommen sind, sehr gut.
Genau, man muss immer ein bisschen warm laufen, aber ich habe schon an den Augen vom Winnie gesehen, dem Türsteher vom Corporate Influencer Club, der kann loslegen. Der ist am entspanntesten von uns. Schau, wie er grinst hier. Das ist, der hat auch die beste Hautfarbe oder die schlechteste Kamera, eins von beiden, das weiß man nicht ganz genau.
Herzlichen Dank für das Kompliment. Wenn selbst meine Tochter sagt, ich hätte was aus der Allgäuer Sonne mitgenommen, dann habe ich es geschafft. Von daher danke, dass das über der Kamera rüberkommt.
Also macht's gut. Servus.
Ciao.
Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle.
Ja, und in dieser Klangstelle begrüße ich euch zu unserem kleinen Addendum, zu unserem Epilog. Denn wir wollten ja so ein bisschen mal in die Postproduktion gucken hier in der Klangstelle. Erstmal, was ist die Klangstelle? Vielleicht, damit ihr mal ein Bild generiert. Also die Klangstelle ist so ein 12 Quadratmeter Podcast-Studio, hier, in dem ich gerade sitze, das so ganz gut getreated ist, also gedämmt mit Absorber und Diffusoren und whatever. Und die Klangstelle ist sozusagen das Podcast-Studio im Kutscherhaus. Das Kutscherhaus ist sozusagen das Gebäude, das Altbau, in dem wir sitzen. Und da haben Klaus und ich einen Raum, der ist so 60 Quadratmeter groß. Da sind wir schön verteilt, eher eine Ecke, ich andere Ecke. Oh, ein bisschen abgetrennt durch so Akustikvorhänge, also was man so machen kann. Wir haben leider keine Wände drin. Das ist ein Großraumbüro, so ein loftiges Großraumbüro, in dem wir sitzen. Und das ist natürlich cool. Das ist cool zum Arbeiten, zum Sitzen, aber wenn zwei so sonore Trommelfellmasseure da sitzen, ist nicht ganz so einfach. Und das stellt einen in der Podcast-Produktion insbesondere so ein bisschen vor, eine Herausforderung. Und die wollte ich euch heute ein bisschen mitnehmen. Also, wie ist dieser Podcast hier entstanden? Ich habe euch am Anfang ja gesagt, pass mal auf, wir haben 85 Schnitte da drin. Ich weiß nicht, wie viele ihr von den 85 Schnitten gehört habt. Letztendlich waren es aber 85 Schnitte und die haben die ganze Originalspur um 4 Minuten 50 reduziert. Also es waren knapp über 40 Minuten und da sind knappe 35 Minuten draus geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Großteil habe ich bei mir geschnitten, denn ich habe mich ein bisschen vergaloppiert vom Sprechdenken her. Habe mal ein bisschen Bullshit gelabert. Und das ist auch eine große Kunst, die Informationsdichte hoch genug zu halten. Das heißt auch die Logik. Manchmal schweift man ab, manchmal. Also das Ganze soll ja nicht eine reine Klangtapete werden oder so ein Soundteppich, der auf dem ihr einschlafen könnt, sondern ihr sollt ja schon ein bisschen mit dabei bleiben. Also der Informationsdruck, die Informationen pro Minute sollten schon einigermaßen passen. Also ich hoffe, dass wir das ein bisschen hinbekommen haben. Und da braucht es ein paar Schnitte, ein paar Amps, ein paar Irms, ein paar Pausen, ein paar Verdoppler. Und das macht man also auch in der Postproduktion, schneidet das Ganze in dem Fall 85 Schnitte. Wobei es war diesmal schon viel, normalerweise sind es vielleicht 10, 12, 13, mal 20 Schnitte, aber das war es dann auch. Jetzt, wie komme ich aber erstmal, und ich habe euch ja was vorbereitet, wie komme ich auf dieses letztendlich finale Klangniveau, was ihr jetzt gehört habt? Wir nehmen das Ganze auf mit Riverside. Das heißt, jeder sitzt an seinem Rechner oder Arbeitsplatz, hat eine eigene Mikrofonierung und über riverside.fm, das heißt über den Browser, sehen wir uns und ich schneide über den Browser auch mit. Der Klaus hat dafür sein Rode NT-USB, das ist sein Mikrofon, das ist ein Kondensatormikro. Das nimmt relativ viel Raum mit auf, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, dass es natürlich eine sehr schöne Stimmfarbe mitproduziert und er kann es über USB gleich an seinen Rechner stecken. Der Winnie sitzt in Bonn im Homeoffice und hat dort ein dynamisches Mikrofon, also kein Kondensator wie der Klaus, sondern ein dynamisches, das kann man mehr beschallen, beschreien, das ist das Shure MV7, das wird auch gleich direkt über USB angeschlossen an den Rechner, aber es ist von der Einstellung her normalerweise immer ein bisschen leiser, das hört man gleich. Und ich sitze in der Ecke im Kutscherhaus und brüll da in mein Heil PR40. Das ist von Bob Heil, ein Mikrofon-Pionier aus Amerika. Das PR40, das ist so ein Studiomikrofon aus Amerika. Das habe ich mir damals mal geleistet, vor 15 Jahren, glaube ich. kostet um die 500 Euro. Und das hängt bei mir an einem Rodecaster Pro 2, an der zweiten Version. Und jeder, der dieses Gerät kennt, weiß, es ist so ein bisschen filigran und feinstofflich in der Einstellung. Und da habe ich habe es verkackt. Ja, ich habe es verkackt, das werdet ihr gleich hören. Ich habe also meine Spur, die ich da in diese Aufnahme-Software in Riverside reingeboostet habe, da ging was daneben. Und das musste ausgebügelt werden und da wollte ich euch heute mal mitnehmen. Also wir hören jetzt mal 30 Sekunden, wo wir alle drei gesprochen haben, der Klaus, der Vinny und ich. Und das sind die Originalspuren, die ich aus Riverside exportiert habe. Moment, wo ist er? Hier ist er, da ist er.
Eben, oder zu investieren in solche Tools, die in deinem Namen interagieren. Ist es überhaupt konform mit den Richtlinien von LinkedIn?
Also es verstößt gegen die AGB von LinkedIn, ganz eindeutig formuliert in den AGBs. Und da heißt es, dass man nicht künstlich die Reaktion nach oben treiben darf oder beziehungsweise künstlich halt Menschen anschreiben darf.
Also es geht, LinkedIn unterscheidet da aus, was ich jetzt bei der letzten AGB-Änderung mitgenommen habe, aus...
So, und was habt ihr gehört? Ihr habt sehr große Lautstärkeunterschiede gehört. Das liegt eben daran, dass der Vinny mit dem MV7 unterwegs ist und die Einstellung, den hätte ich noch ein bisschen hochregeln lassen müssen auf der Gegenseite. Das ist die Lautstärke, die man hört in Riverside. Das tut aber nicht Not, denn wir bügeln das natürlich automatisch aus. Was ihr aber auch gehört habt, ist hier am Anfang, bei mir waren so ein paar Schnaufe mit drin. Passt mal auf und hört genau auf die kurzen Einatmer.
Solche Tools, die in deinem Namen...
Ja, die auch nicht so optimal sind und die waren noch schlimmer, als ich dann mal gesehen habe oder mir angehört habe, wie ich so im Gespräch klinge. Das heißt, ich habe die Fehleinstellung vom Rodecaster wirklich überzogen und das führte dann letztendlich in der Spur zu diesem, Achtung, ich spiele es mal vor, zu diesem überzogenen Kompressorverhalten. Das heißt, der zieht dann die leiseren Geräusche, die vermeintlich leiseren hoch und das ist dann auch das Atemgeräusch und das hört sich dann echt beschissen an. Jetzt Achtung, hört mal.
Sie das Thema wirklich spielt, sie ist, war ja dann auch als erste Festangestellte.
So, und wie man von da zu dem kommt.
Dieses Thema wirklich spielt, sie ist, war ja dann auch als erste Festangestellte.
Zu einem etwas verträglichen, ja, Atmen, das wollen wir jetzt ganz kurz mal durchgehen. Also, was ist passiert? Ich habe meine Spur falsch eingestellt und das musste man erstmal ausbügeln. Und das habe ich erstmal gemacht, indem ich meine Spur angefasst habe und mit dem Vocal Rider geglättet habe. Das ist ein Plugin, das geht also wie so eine Bügelmaschine her, so ein spezieller Kompressor und der sagt, okay, was ist besonders leise, was muss ich lauter machen und was ist laut, was muss ich leise machen. Und das hört man insbesondere hier am Intro, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, denn gerade am Intro war der Unterschied besonders auffällig. Jetzt die Originalspur von vom Intro hört sich so an.
Thought Leader, Corporate Influencer, Business Influencer. Wer ist was und wann, warum und wie viele in Corporate Influencer Programmen?
Ja, ihr habt gerade hier gehört, da holpert es sehr.
Influencer, Business Influencer. Wer ist was und wann, warum und wie
viele? Einmal mit dem Vocal Rider drüber, das ist ein Plugin, wie gesagt, das das Ganze ausgleicht, dann hört sich das schon mal so an.
Thought Leader, Corporate Influencer, Business Influencer, wer ist was und wann, warum und wie viele in Corporate Influencer Programmen?
In Corporate Influencer Programmen. Also, ich habe zwar einen schönen Sound drauf, weil der Equalizer da richtig reinkickt, aber, ja, mein Gott, das ist natürlich nur so halb schön gewesen, weil ich diesen Fehler mit drin hatte. Den habe ich aber ausgebügelt und dann haben wir noch den Vinny ein bisschen lauter gezogen. Der klang ja so.
Unterscheidet da aus, was ich jetzt
bei. Und den haben wir so hochgezogen.
Unterscheidet da aus, was ich jetzt
bei. Etwas lauter. Was man nämlich dann macht, wenn man diese drei Spuren ungefähr auf eine Lautstärke gezogen hat, man exportiert die ganzen, nachdem sie geschnitten wurden, um die Ärms und Öms und die Leerstellen und vielleicht auch das Gelabere vom Wunschel. Und fährt die dann über den Thermomix der Podcast-Produzenten, das sogenannte Auphonic. Auphonic ist ein Tool, das ist online-basiert, also ist ein Software-as-a-Service-Tool. Da kann man für 2 Euro pro Stunde schön Spuren glatt ziehen lassen und sie auch über ein Crossgate und Noise-Filter automatisiert bearbeiten lassen. Crossgate ist die Funktion, dass ja immer einer spricht und der andere bitte ruhig ist. Das heißt, selbst wenn der andere irgendwo kann irgendwie einen Tee trinkt oder irgendwie was isst oder so, dann sind diese Geräusche eben nicht zu hören, weil dieses Crossgate eben das überkreuzte Schließen von den Lautstärken den Gegenüber ja auf Null zieht sozusagen und nur den sprechen lässt, der wirklich spricht. Das führt gerade auch in so einem Büro wie beim Klaus und bei mir dazu, dass dieser Hall etwas rausgerechnet wird. Das ist natürlich von Vorteil, denn wenn ich in mein Mikrofon plärre und meine Spur oder meinen Ton, meine Stimme teilweise auf Klaus empfindlich Mikrofon zu hören ist, dann habe ich da sehr einen großen Hall drin, weil wir einen Laufweg von ungefähr 5-6 Meter haben und dann hört sich das sehr, da kriegt das sehr viel Raum und das muss natürlich nicht sein. Also Crossgate ist das Zauberwort und dann kann man automatisch so ein Noise-Filter drüber legen lassen, also Geräusche rausrechnen lassen, wie zum Beispiel Brummen oder ein Surren, das schafft das Tool auch und gibt einem dann auch ein Transkript mit der Zusammenfassung, Kapitelmarken raus. Auphonic heißt das Ganze, kann ich nur empfehlen für, sag mal, so eine schnelle Vorbereitung für eine Vor-Postproduktion von so Dateien. Das Ganze spuckt einem natürlich dann wieder einzelne Spuren zurück aus und dann fährt man die in die DAW, in sein Digital Audio Workspace und kann das Ganze, Workstation, und kann das Ganze dann richtig sauber, fein nachbearbeiten. Was wir nämlich noch machen müssen, und ihr habt es schon gemerkt, diese Atmer, die kriegt das Ding nicht wirklich ganz hin, dass das hier
mal wirklich spielt. Sie ist, war ja dann auch als erste.
Sondern das habe ich dann noch ausbessern müssen mit einem Breathe Control Plugin. Das gehört zur Produzenten von iZotope und das hört sich genau an, wo ein Einatmer ist und fährt das dann runter. Und ich habe gesagt, minus 12 dB ist okay, also nimm das mal saftig nach unten und dann hört sich das wieder so an.
Thema wirklich Spiel, sie ist, war ja dann auch als erste.
Hört sich doch weitaus besser an. Und was man dann noch machen kann, ist sogenannte Smacks und Mouth-Klicks rausrechnen. Denn oft genug passiert es dann mal, dass einer von zwei, dreien so ein bisschen Schmatzen anfängt. Ja, also so Stimmnebengeräusche produziert und das gehört dann zu den unbewussten Stimmnebengeräuschen im Gegensatz zu den bewussten, zu den offensichtlichen wie Husten, Räuspern oder diese Bestätigungsgeräusche wie ja, wenn du jemand eine Frage stellst und dann schon die Frage beantwortet, ohne dass er was gesagt hat. Das sind also die offensichtlichen Stimmnebengeräusche und die unbewussten sind Schmatzer, sind Schnaufen, sind Zischen, Ähms oder Stottern. So, diese Schmatzer kann man rausrechnen mit einem Plugin, das heißt Voice Denoise von RX von iZotope oder noch besser das Mouth Declick Plugin von iZotope, mit dem man das also wirklich sehr schön selektiv rausrechnen lassen kann. Und damit hat man auch sehr viele Freunde und Freundinnen gewonnen, denn das Ganze nennt sich Misophonie. Das ist die Unverträglichkeit von Geräuschen, also selektives Geräuschempfindlichkeitssyndrom heißt das Ganze. Oder Selective Sound Sensitive Syndrome, habe ich mir mal eingebläut, Selective Sound Sensitive Syndrome. Wenn also einer nicht verträgt, dass der andere beim Spaghetti-Essen schmatzt, dann ist das die Misophonie. Man weiß bis heute nicht, ob das eine neurologische oder eine psychische Störung ist, aber es ist egal, wie es ist auf jeden Fall unangenehm. Also für uns in der Verantwortung als Podcast-Produzenten, das saftig rauszurechnen und das kann man auch tun. Und dann hört sich das Ganze letztendlich so an, wie ihr es gehört habt. Und ja, damit auch eine Ecke besser als vorher.
Welche Tools, die in deinem Namen
und gleichmäßiger
wird in den AGBs, und da heißt es, dass man nicht
unterscheidet da aus, was ich jetzt bei der letzten AGB.
Und damit haben wir heute eben ja das Leiden des Alex Wunschel aus einer speziellen Atemsicht mitgelitten. Ja, bleibt einfach festzuhalten. Auphonic ist das Tool eurer Wahl, wenn ihr schnell nachbearbeiten wollt. Vocal Rider ist das Plugin von Waves, wenn ihr mal wirklich also hohe Lautstärkeunterschiede in einer Spur habt, die ihr ja über die, ja, keine Ahnung, relativ automatisiert bearbeiten wollt. Bei meiner Spur gelang mir das mit dem Vocal Rider zum Beispiel, diesen Loudness Range von 2,3 auf 0,8 runterzupressen. Also je kleiner diese Zahl ist, umso weniger ist diese unterschiedliche Lautstärke in einer Spur. Damit nimmt man natürlich auch sehr viel Dynamik weg. Ja, man kann da durchaus auch mal flüstern oder kann laute Passagen mit nachdenklichen Passagen kombinieren. Das sollst du natürlich nicht killen. Aber wenn wir dynamische Gesprächssituationen haben, dann ist so ein Vocal Rider immer anzuraten. Dann nimmt ihn und ansonsten Breathe Control für die Atmer von Isotope oder Deep Breather gibt es noch von Waves, glaube ich, und dem Mouth D-Click. Also diese drei Tipps habe ich heute für euch. Das waren jetzt dann doch nochmal hier 15 Minuten, die ich genossen habe hier bei der Candle Spirit Duftkerze von dem Startup meiner Frau, von der Portperle von Andrea. The Mind Works by the Ear steht da drauf. Ganz nice. Und duftet herrlich. Candle Spirit. Wenn ihr noch Fragen habt, alex@klangstelle.net. Freue mich über euer Feedback. Bin mal gespannt, ob überhaupt jemand durchgehört hat bis jetzt. Ich habe noch zwei, drei Epiloge für die nächsten Episoden für euch vorbereitet und hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Feedback zum Podcast gerne an info@corporateinfluencerpodcast.de und droppt uns mal ein paar Sternchen und Bewertungen auf Apple Podcast und oder Spotify. Freuen wir uns immer drüber. Liebe Grüße gehen von hier auch an Winnie und an Klaus und bis zum nächsten Mal sage ich aus der Klangstelle Servus, euer Alex.
Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.